Hallo Daniel.
Hallo Thomas, was gibt's
Und?
heute bei dir?
Ein Espresso.
Ein Americano.
Sehr schön. Cheers.
Danke.
Wir machen heute was ganz Ernstes. Wir machen heute Wissenschaft.
Oh ja.
Die Wissenschaft.
Es gibt nur eine.
Es gibt nur eine, die wohnt an der Uni und manche Leute haben sie gepachtet.
Richtig. Und wenn man sich darauf beruft, hat man immer recht.
Ja, das
Oder?
ist so praktisch.
Ja.
Die Wissenschaft sagt einem auch, was man tun und was man denken soll.
Und die Wissenschaft hat Methoden, die die Normalsterblichen nicht verstehen.
Aber die immer zur Wahrheit führen.
Ja, und auch immer idealerweise durchgeführt werden. Also genau so, wie es vorgesehen ist.
Denn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind einfach bessere Menschen.
Okay, lass uns mal mit der Niggeligkeit zwischen Philosophen und Wissenschaften oder PhilosophInnen und WissenschaftlerInnen aufhören und die Frage stellen, was meinen wir denn, wenn wir Wissenschaft sagen? Oder um es mal ein bisschen weniger missverständlich zu formulieren, wenn wir uns auf Wissenschaft berufen, worauf berufen wir uns?
Und vielleicht gleich die Frage noch mitstellen, berufen wir uns nicht auch ein Stück weit irgendwie auf uns selbst? Also gehört die Philosophie denn nicht auch irgendwie zu den Wissenschaften dazu?
Ja, also
Tja.
nein, aber ja.
Ja, na gut. Ja, worauf berufen wir uns denn? Vielleicht noch die Zusatzfrage, worauf berufen sich denn eventuell andere Leute? Berufen sich denn alle Menschen, die sich auf Wissenschaften berufen auf dasselbe? Das scheint mir nämlich nicht der Fall zu sein. Wenn unsere Physikerfreunde, unsere Chemikerinnen im Bekanntenkreis über Wissenschaft sprechen und wissenschaftlich argumentieren und sich auf wissenschaftliche Ergebnisse berufen, dann ist das eventuell was anderes, als wenn sich Nicht-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Wissenschaft berufen. Und auch da muss man, glaube ich, nochmal stark unterscheiden. Das kann dann die Form annehmen: Die Wissenschaft hat immer recht, folgt der Wissenschaft, also der einen Wissenschaft, oder sowas wie: Die Wissenschaft ist doch auch gekauft, die Wissenschaft weiß doch gar nichts, oder die Wissenschaft kennt ja nur Zahlen und vergisst den Menschen oder so. Also auch da scheint es offenbar ganz viele Wissenschaften zu geben.
Ja, es gibt aber auch zum Beispiel eine Verteidigung der Wissenschaften gegen diejenigen, die sie kritisch betrachten, die sofort darauf kommt, dass jemand, der auf Wissenschaft kritisch eingeht, ein Wissenschaftsleugner sein muss oder in irgendeiner Form sozusagen Wissenschaften missachtet. Dass jemand Wissenschaften kritisieren kann, weil er selber einen wissenschaftlichen Maßstab aufrechterhalten will, und zum Beispiel das Unterlaufen dieses Maßstabs bei anderen Wissenschaftlern kritisiert, das gerät ein bisschen ins Hintertreffen.
Ja, also müssen wir vielleicht da anfangen. Was sind denn wissenschaftliche Maßstäbe? Wir können wirklich das Wort erstmal ernst nehmen. Wissenschaft, also es scheint irgendwie darum zu gehen, Wissen zu schaffen. Das klingt jetzt erstmal banal, ist es aber dann nicht mehr, wenn wir fragen, was soll denn da geschaffen werden und wie soll es geschaffen werden? Und du hast ja spaßeshalber schon die Methoden angesprochen. Natürlich hat jede Wissenschaft ihre Methoden, gar nicht mal nur eine. Methoden sind ja Wege, die man nimmt, um irgendwie irgendwo hinzukommen. Und zwar eben am besten zum Wissen. Also vom Nichtwissen oder von der Uninformiertheit oder von der Unklarheit zum Wissen, zur Informiertheit, zur Klarheit. Und die verändern sich natürlich ständig. Aber das scheint das, was Wissenschaft hauptsächlich macht. Die geht sozusagen Wege von einem Punkt, wo wir vielleicht nicht so viel verstehen, zu einem Punkt, wo wir etwas mehr verstehen oder wissen.
Vielleicht können wir von einer Unterscheidung ausgehen, die im 19. Jahrhundert geschaffen wurde, um Wissenschaft an der Universität einzuteilen, nämlich in Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Man könnte ausgehend von den Geisteswissenschaften noch die Sozial- und Kulturwissenschaften als dritte Kategorie hinzufügen und könnte jetzt erstmal die Frage stellen, was haben die denn alle gemeinsam? Denn was mir schon bekannt ist, ist, dass aus Sicht der Leute, die Naturwissenschaften machen oder vielleicht vertreten oder auch gut finden, die Geistes- und Sozialwissenschaften als keine echten Wissenschaften gelten. Also worauf beziehen sich eigentlich die Wissenschaften jeweils, damit es Wissenschaften sind und inwiefern sind ihre Methoden angemessen dem Gegenstand, den sie beschreiben wollen?
Und das ist der Punkt. Also, die haben alle einen Gegenstand. Es gibt eine Sache. In dem Sinne sind alle Wissenschaften sachlich. Was nicht heißt, dass alle Debatten, die jemals geführt wurden, immer sachlich sind. Aber Wissenschaften sind ihrem Sinn nach sachlich, also auf irgendeine Sache gerichtet. So, und jetzt müssen wir so fragen, was sind das für Sachen? Und die Antwort darauf ist, es kommt darauf an. Und das ist wichtig zu verstehen. Denn natürlich sieht eine Literaturwissenschaft, also eine Wissenschaft, die sich auf eine bestimmte Art und Weise auf Literatur bezieht, anders aus als eine Chemie, die sich auf chemische Zusammenhänge bezieht. Also das heißt, wir müssen zunächst mal unterscheiden unterschiedliche Sachen. Dann scheint es aber auch Sachen zu geben, die nicht im Bereich der Wissenschaften liegen. Also zum Beispiel der Einfluss der Sterne auf den Charakter von Menschen. Na, die Astrologie, das ist auch eine Sache, wir können das benennen, aber offenbar gibt es da keinen sachlichen Bezug zu, weil diese Sache irgendwie was ist, naja, was vielleicht auch durch wissenschaftliche Arbeit sich als irgendwie dann auch Nichtsache erwiesen hat. Also es gibt ganz viele Sachen, ganz viele Themen. Manche davon sind offenbar wissenschaftlich zugänglich. Und wie man auf die zugreift, ist sehr unterschiedlich. Es ist klar, dass natürlich eine Literaturwissenschaft, die werden lesen, die müssen lesen. Was soll denn Chemiker lesen? Also natürlich Chemiebücher, aber die Sache der Chemie sind eben chemische Strukturen, chemische Tatsachen, wo es nicht viel zu lesen gibt. Insofern müssen wir da also jeweils gucken, was die machen. Aber was sie alle machen, ist ein sachlicher Umgang mit ihren eigenen Themen und der Versuch, über diese Themen auf möglichst gute und sichere Weise Erkenntnisse zu schaffen, mithilfe von Methoden, was bedeutet, das sind Dinge, die man nachmachen kann. Denn das ist ja das Versprechen.
Aber was heißt hier sachlicher Umgang?
Ein sachlicher Umgang ist ein Umgang von der Sache her. Also wenn ich ein Problem habe, beispielsweise ein Haus bauen will, dann ist ein sachlicher Umgang zu überlegen, wie kriege ich einen Stein dazu, auf dem anderen zu stehen. Das hat mit der Sache zu tun. Und dann kann ich natürlich sagen, ich versuche es mal damit, mir das ganz doll zu wünschen. Und dann stelle ich fest, mein ganz doll wünschen hat irgendwie keinen Zusammenhang damit, ob der Stein auf dem anderen drauf bleibt. Das heißt, da gibt es also dann keinen sachlichen Zusammenhang. Das bloße Wünschen ist also kein sachlicher Umgang damit. Und im Verlauf der Menschheitsgeschichte haben wir auf schmerzhafte Weise wahrscheinlich herausgefunden, dass es solche Zusammenhänge gibt und auch Nichtszusammenhänge, mal ganz grob gesagt.
Es gibt ja eine Zeit, in der diese Aussonderung stattfindet oder eine Zeit, in der sie immer mal wieder stattfindet. Man könnte sagen, in der Antike gibt es diese Zeit, insbesondere im Alexandria des 3. und 2. Jahrhunderts, wo die Wissenschaften boomen, wo sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse in der Antike gewonnen werden, ausgehend natürlich auch von den Philosophien des 5. und 4. Jahrhunderts, aber eben auch ganz viel aus Experimenten, die dort gemacht werden. Erste Dampfmaschinen werden erfunden, von Dampfmaschinen angetriebene Mechanismen werden ausgestellt. Es gibt ganz unterschiedliche Einsichten in die Struktur unseres Planeten, in die Art und Weise, wie unser Planet sich zur Sonne verhält und so weiter. Das alles geht mehr oder weniger verloren, könnte man sagen, oder tritt auf jeden Fall in den Hintergrund, als so in den dunkleren Jahrhunderten ab dem 5., 6., 7. Jahrhundert, als das Römische Reich untergeht, dieses Wissen entweder in Klöstern versteckt wird oder gleich einfach vernichtet wird. 95% dieser Literatur ist nicht mehr zugänglich aus der Antike. Das heißt, mit den 5%, die übrig sind, musste man neu anfangen. Wir haben letzte Sitzung darüber gesprochen, dass es so eine Zeit gab, die wir Renaissance mal genannt haben, Anfang der frühen Neuzeit. Und genau in dieser Zeit, als der Mensch anfängt, sich seines eigenen Verstandes wieder zu bedienen und eben auch Methoden zu entwerfen, die übrigens zunächst rhetorische Methoden sind, also zunächst einmal Formen des eigenen sich Vorstellens, wie man in der Welt situiert ist, die aber sehr bald sich kombinieren mit ja, mathematischen Beschreibungen von Wirklichkeit. Galilei ist ein Beispiel, Francis Bacon ist ein anderes. Also das ist jetzt so 15. 16. Jahrhundert. Zugleich in dieser gleichen Zeit, in der die Wissenschaft anfängt, Ausdrucksformen zu erproben, und dazu gehört übrigens zu einer bestimmten Zeit neben der mathematischen Beschreibung auch immer noch eine aristotelische Beschreibung von Substanz und Akzidenz und von irgendwelchen internen Zielen und so weiter, die die Dinge in sich haben, Ja, also es ist ein Aussonderungsprozess, gibt es aber eben auch sowas wie Magie und also Formen magischer Handlungen, Astrologie,
Alchemie.
Alchemie. All diese Dinge stehen erst einmal wertfrei nebeneinander und werden nach und nach ausgesondert bezüglich ihrer entweder Rechtfertigbarkeit, wie zum Beispiel bei Pico della Mirandola, der die Astrologie behandelt und sagt, das ist, kann man nicht gut rechtfertigen, oder eben bezüglich der Denkfehler, die sie enthalten, bei Francis Bacon im Novum Organum, der sagt, da gibt es bestimmte Denkfehler, die in bestimmten Arten und Weisen der Herangehensweise problematisch sind oder die einfach schlicht und ergreifend nicht nachvollziehbare Thesen aufstellen. Und da sind wir wieder bei dem Gemeinsamen, das wir das letzte Mal besprochen haben, die einfach nicht begründen können, warum sie zu dem Punkt kommen und warum nicht. Das heißt, nach und nach bildet sich über viele Jahrhunderte hinweg, also wenn wir so im 15. Jahrhundert beginnen, dann sind das durchaus 5 Jahrhunderte, nach und nach Ausdruckssprachen für verschiedene Hinsichten von Wissenschaften. Und die allererste ist natürlich die Naturphilosophie, die erst im 19. Jahrhundert zur Naturwissenschaft wird. Also relativ spät, vor 200, 250 Jahren, bildet sich überhaupt erst die sogenannte Naturwissenschaft aus der früheren Naturphilosophie heraus. Und das, was die Naturwissenschaft dann auszeichnet, ist eine besondere Form des Gemeinsamen, nämlich eine Form, die formalisiert werden kann, die also Länge, Zeit, Masse in formalen Verhältnissen beschreiben kann. Deswegen, weil formale Verhältnisse als Messungen geteilt werden können. Messungen kann man als Kriterium anführen, jeder kann das nachmessen, wenn man die Bedingungen des Experiments nachstellt. Und wenn die Messungen nicht übereinstimmen, dann kann man vorher Gemessenes in Frage stellen. Und so bewegt sich Wissenschaft als Naturwissenschaft fort. Natürlich gibt es innerhalb der Naturwissenschaft, zum Beispiel in der Chemie und auch in der Biologie, Mischwissenschaften. Also auch in der Chemie ist es nicht reine Messung, sondern es gibt auch konzeptuelle Inhalte. In der Biologie ist es eine Kombination aus Taxonomie, Geschichte teilweise, Naturgeschichte und eben auch Thesen über das Lebendige. Dass die Biologie zu einer Naturwissenschaft macht, die eigentlich eine komplexe Wissenschaft ist. Und zugleich wird, das ist sozusagen die Natur, ja, die messbar beschrieben wird. Und zugleich wird aber auch das Selbstverhältnis des Menschen zu sich selbst in Texten erschließbar. Und das wird bezeichnet mit dem Begriff Geist. Und wenn wir uns heute mal anschauen, was wir mit Geist bezeichnen können, können wir einmal damit natürlich den handelnden Geist hinter diesen Texten bezeichnen, dann kommen wir auf quasi psychologische Methoden, um das zu erschließen. Auch das gibt es heutzutage, neurologisch informierte oder kognitionswissenschaftliche informierte Theorien darüber, wie Literatur, wie Sprachverwendung und so weiter funktioniert. Oder wir bezeichnen mit Geist schlicht und ergreifend die in Texten festgehaltenen Selbstverhältnisse der Art und Weise, wie wir uns erzählend, begreifend zu vergangenen und gegenwärtigen Dingen halten. Und dann nimmt die Analyse des Geistes eben eine durchaus methodisch sehr gut reflektierte Form der Hermeneutik an, also der Auslegung von Sinn und Verstehen in bestimmten Texten. Und dazu gehört zum Beispiel auch Teile der Literaturwissenschaft. Und dann haben wir vielleicht als dritten Punkt eine Selbstverständigung der Gesellschaft über sich selber in möglichen Hinsichten, diese Gesellschaft zu beschreiben. Und die sich zum Beispiel kreativ gegenseitig natürlich auch in Frage stellen. Das eine Hinsicht, die sagt, nein, die Gesellschaft ist also aus einer bestimmten Gesetzmäßigkeit entstanden und wir sind jetzt im positiven Zeitalter der Wissenschaften. Eine andere sagt, nein, also wenn wir uns genau anschauen, wie die Leute miteinander reden, dann sind in diesen Redeformen immer noch die ganz alten tribunalistischen Verhältnisweisen aktiv. Dann gibt es eine dritte Position, die sagt, ihr habt noch gar nicht drauf geachtet, wie dieses Verhältnis der Menschen untereinander sich sprachlich ausdrückt und so weiter. Also eigentlich Wissenschaften mittlerer Reichweite, in denen Gesellschaft sich beschreibt. Aber alle diese Gegenstände, also Selbstverhältnisse der Gesellschaft, aber auch Ausdrucksweisen im Text, die übrigens auch auf Naturwissenschaftler zutreffen, und Messverhältnisse, die dann in Zahlenverhältnissen, natürlich in mathematisch viel elaborierteren Theorien sich ausdrücken können, sind Gegenstände von Wissenschaften.
Und da sieht man, die Sache der Wissenschaft verschiebt sich, verändert sich und diese Kristallisierung und Verzweigung, die du beschrieben hast, ist eben eine, dass man feststellt, zum Beispiel, das sind zwei verschiedene Sachen. Also, wie sich ein Individuum zu sich und der Gesellschaft verhält, ist vielleicht eine ganz andere Sache, als zu fragen, wie sich eine Gruppe zur Gesellschaft und ihre eigene Geschichte verhält und so weiter. Also man stellt fest, wir können ganz unterschiedliche Fragen stellen und wir stellen auch fest, diese Fragen fragen manchmal gar nicht nach demselben. Und dann stellen wir fest, wir müssen unterschiedliche Methoden verwenden. Also wir müssen unterschiedliche Wege gehen, um die bestmögliche Antwort auf diese Fragen zu finden. Und das ist im besten Sinne das, was Wissenschaft macht, nämlich Evidenzen schaffen, also sehen lassen, was dann die Fragen beantwortet. Also wenn man die Frage hat, wie war es denn früher in Bezug auf irgendwas? Nehmen wir an, wie haben die Leute denn früher gegessen? Dann muss ich halt losziehen und gucken, finde ich Texte, in denen das beschrieben wird, finde ich Bilder, auf denen das dargestellt ist, finde ich vielleicht irgendwo noch Kochgeschirr, finde ich und so weiter. Das heißt also, wenn ich so eine Frage stelle, kann es sein, dass es ganz unterschiedliche Sachen betrifft, ganz unterschiedliche Wege, die dahin führen. Und dann stelle ich eben auch fest, und das hast du ja schon angedeutet, was ich hervorbringe, muss irgendwie der Prüfung standhalten. Und ich kann mich natürlich hinsetzen und sagen, ich denke jetzt mal nach und versuche mal in mein früheres Leben zurückzugucken. Und dann stelle ich fest, ich habe früher total gerne Pizza gegessen. Und dann sage ich, zum Beispiel auf einer Konferenz, wo es um Essenskultur geht, sage ich, ja, ich habe mal in mich reingeguckt und festgestellt, ich habe früher schon gerne Pizza gegessen, so vor 500 Jahren. Das zum Beispiel ist keine besonders gute Begründung, was man daran sieht, dass dann alle fragen, ja, wie sollen wir das denn prüfen? Also wie sollen wir denn in deinen Kopf und dein früheres Leben reingucken? Wo ist die Evidenz? Und dann kommt jemand anders und sagt, guck mal, ich habe einen Löffel gefunden und wir haben den geprüft und geguckt, wie alt er ist. Der ist so und so alt. Und wir haben noch ein Bild gefunden, wo jemand einen Löffel hält. Früher haben also Leute auch schon mit Löffeln gegessen. Das ist dann ein Ergebnis. Und das scheint mir doch das Entscheidende zu sein, dass die unterschiedlichen Wissenschaften alle versuchen, die bestmöglichen Evidenzen ranzubringen für das, für die Fragen, die sie irgendwie behandeln. Und deshalb,
Aber
und
man
das,
kann jetzt,
ja,
ja, entschuldige, bitte.
noch eine Ergänzung. Und das Interessante daran ist, dass es natürlich immer sein kann, dass man sich irrt. Also der Versuch, eine Evidenz ranzubringen, bedeutet ja nicht gleich, eine Evidenz ranzubringen. Deshalb ist ja die kritische Prüfung so wichtig. Das heißt aber eben auch, dass es sein kann, dass meine völlig ausgedachte Geschichte mit der Pizza vor 500 Jahren zufällig richtig ist. Weil wir aber keine Spuren von 500 Jahre alter Pizza haben, kann es sein, dass die Wissenschaft da nie drauf kommt, sodass ich zufällig recht habe, das aber trotzdem eine extrem schlecht begründete Position ist. Das sind also auch so Fälle, die passieren können. Man darf also den Charakter der Wissenschaften nicht verwechseln gleich mit dem Erfolg.
Jetzt gibt es natürlich Leute, die behagen würden, fragen, aber warum ist das denn relevant? Ja, relevant sind doch Dinge, die für uns technisch heute nutzbar sind, die uns fort voranbringen, die den Fortschritt unterstützen. Warum muss ich denn wissen, wie die Leute vor 500 Jahren gegessen haben? Da könnte man als Philosoph vielleicht erwidern, nun, dir wird bekannt sein, wie oft sich PolitikerInnen, wie oft sich WissenschaftlerInnen, wie oft sich aber auch im Alltag die Leute auf Geschichte beziehen, um irgendetwas zu legitimieren. Und sie
Kriege zum
könnten sich auch,
Beispiel.
bitte?
Kriege zum Beispiel.
Ja, genau, Kriege zum Beispiel. Oder auch, ja, so wie man sich no Normen in der Gesellschaft, wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten hat, oder wie die Wirtschaft zu laufen hat, oder welche Mentalität man eigentlich einnehmen muss. All diese Dinge können die Leute nur dann völlig frei und völlig willkürlich behaupten, wenn es gar keine kritische Instanz gibt. Jetzt stellt man sich mal vor, naja, aber Essen, Essenskultur, das ist irgendwie eine Orchideenfrage. Nun ja, stellen Sie sich mal vor oder stellt euch mal vor, irgendjemand würde jetzt festlegen, dass es normal ist, auf eine bestimmte Weise zu essen und alles andere ist anormal und muss ganz stark gesellschaftlich sanktioniert werden. Und er begründet das damit, dass das geschichtlich immer schon so war. Dann bekommt diese historische Forschung, die so ein Orchideen Charakter zu haben scheint, plötzlich eine ganz kritische Funktion und stellt etwas in Frage, was normativ von der Politik vertreten wird. Das heißt, geschichtliche Forschung sichert auch immer die Möglichkeiten ab, sich auf Geschichte berufen zu können, und sie ermöglicht es auch, gute Gegeneinwände vorzubringen, wenn jemand Geschichte benutzt, um zum Beispiel ein Herrschaftssystem oder bestimmte Normvorstellungen durchzusetzen. Ja, deswegen ist geschichtliche Forschung so wahnsinnig zentral. Und dasselbe gilt für aber auch gesellschaftliche Forschung, also für sozialwissenschaftliche Explikationen, die viele für Laberfächer halten. Aber die vielen Möglichkeiten von Gesellschaft, sich auf sich selbst kritisch zu beziehen, stehen gegen Behauptungen von Policies, von bestimmten, ja, politischen Entscheidungsmachern, von bestimmten Spin-Doctors, die im Interesse haben, eine bestimmte Form des Sich-Selbst-Auslegens von Gesellschaft normativ durchzusetzen. Das heißt, auch Sozialwissenschaften haben einen kritischen Zweck und sie reflektieren darüber hinaus, was möglich ist. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften sind eben nicht nur positiv erschließende Wissenschaften, sondern sie halten auch das Bewusstsein dafür offen, was möglich ist, insbesondere in einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der über das Internet, über bestimmte Medienhäuser, über bestimmte auch Vorstellungen von Wissenschaft viele Dinge verkürzt werden und viele Dinge legitimatorisch verkürzt werden, ist es wichtig, immer kritische Instanzen zu haben. Deswegen ist es fatal, wenn wir Geistes-, Gesellschafts-, Kulturwissenschaften immer mehr ins Abseits driften lassen, nur weil es Leute gibt, die sagen, eigentlich einzig relevant ist das, was nützlich ist.
Was natürlich aus philosophischer Sicht verschiedene Fragen aufwirft, nämlich wer bist eigentlich du, das festzulegen, was relevant ist, und was für ein Begriff von Nützlichkeit ist da im Spiel. Ne? Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Nützlichkeit kann erstmal alles Mögliche heißen. Und beispielsweise darüber nachzudenken, was denn nützlich für uns ist, ist eine Funktion, die sicher gestützt wird durch die Philosophie, aber auch durch die Geschichte. Und man guckt, was fanden diese Leute früher eigentlich nützlich? Und sinnvoll und gut. Beispielsweise schön zu bauen, ästhetisch zu bauen, menschlich zu bauen, scheint wichtiger gewesen zu sein zu einer bestimmten Zeit als zu anderen Zeiten. Da kann man sich überlegen, wie verhalten wir uns eigentlich dazu? Man muss ja nicht gleich alles übernehmen, was in der Geschichte passiert, aber es gibt einem die Möglichkeit, mal gegenzurechnen und zu überlegen, ist das, was wir machen, eigentlich so sinnvoll, wenn man es auch anders machen kann? So, bei
Wollen wir mal
Fragen.
noch kurz diese letzte Frage angehen, was Philosophie und Wissenschaft eigentlich unterscheidet, wenn es etwas gibt, was sie unterscheidet?
Genau, darauf würde ich jetzt auch zurückkommen. Naja, was sagt denn Platon dazu? Komm, geh mal direkt zurück. Schauen wir mal, was die Philosophen selber dazu gesagt haben. Denn auch, wie du ja schon referiert hast, in der Antike gab es ja schon Wissenschaften und gab es auch schon einen Unterschied zwischen Wissenschaft und Philosophie. Die Wissenschaft, die offensichtlich hochentwickelt war, war die Mathematik. Da zweifelt auch heute kein Mathematiker dran, dass das damals schon richtige Wissenschaft war. Es wurde anders notiert, also jemand, der nicht drin geübt ist, wird das kaum lesen können. Aber die Inhalte sind die mathematischen, auch die Astronomie. Ne? Du hast schon angespielt auf Eratosthenes. Die Griechen haben berechnet, dass die Erde rund ist und wie rund sie ist und so. Also das gab es schon. Es gab handfeste Wissenschaften. Und es gab natürlich auch handfeste Philosophie. Und die haben sich schon zueinander verhalten. Zumindest hat die Philosophie sich zu diesem Verhältnis verhalten. Und da gibt es eine berühmte Stelle in der Politeia, also in Platons Staat. Ist auch interessant, dass das im Staat auftaucht, das Verhältnis von Philosophie und Wissenschaften, nämlich im Kontext der Erziehung. Und Platon sagt, das ist ganz schön wichtig, dass die Leute, die an die Macht kommen, gut erzogen sind. Und zwar auch in den Wissenschaften. Aber er macht eben einen Unterschied zwischen Philosophie und Wissenschaften, den wir jetzt aufgreifen können.
Genau, und wenn du sagst, was steht denn bei Platon, dann könnte natürlich irgendjemand das als Autoritätsverweis missverstehen und könnte sagen, ja, jetzt sind die Philosophen wieder und sagen, okay, was sagt Platon dazu? Und Platon sagt uns, was wahr ist. Aber Platon gibt ein Argument an dieser Stelle. Und bevor ich zu diesem Argument komme, möchte ich noch einen Satz verlieren. Platon war selber ein Mathematiker. Alle seine Dialoge strotzen nur so vor mathematischen Anspielungen, Anspielungen auf mathematische Probleme seiner Zeit und über dem Eingang der Akademie soll ja gestanden haben, die der Geometrie nicht mächtigen haben hier keinen Zutritt. Also wer sozusagen keine mathematische Vorbildung besitzt, der braucht auch gar nicht erst mit Philosophie anfangen. Und in der Politeia, nämlich im zweiten Teil des Höhlengleichnisses, der, wie wir schon mal besprochen haben, selten thematisiert wird, meistens wird immer nur der erste Teil, der so schöne Geschichten hervorbringt mit dem Feuer und der Sonne und dem Rückgang erzählt. Aber gerade im zweiten Teil, der etwas länger ist, wird ein Bildungsgang beschrieben. Und dieser Bildungsgang beginnt zunächst mal mit Sport. Warum? Weil man im Sport Disziplin übt, weil man dort übt, bestimmte Dinge immer wiederholt einzuüben. Und dann folgen nacheinander Arithmetik, flache Geometrie, also zweidimensionale Geometrie, dreidimensionale Geometrie und Astronomie. Dieser Bildungsgang ist die Voraussetzung für philosophische Bildung, denn erst wenn man ihn durchlaufen hat, wenn man also durch die astronomische Bildung durch ist, dann beginnt man mit Dialektik. Und so können wir annehmen, dass in Platons Akademie eben auch dieser Bildungsgang zumindest ansatzweise von den mit Platon befreundeten Mathematikern und Platon selbst auch gelehrt wurde. Platon war ja mit Mathematikern befreundet, beziehungsweise waren Mathematiker in seiner Akademie, die zum Beispiel in Babylon die Mathematik gelernt haben und auch Astronomie erlernt haben, wo es schon sehr lange mathematische Erkenntnisse gibt, also zurückgehend ins zweite Jahrtausend. Der Satz des sogenannten Pythagoras ist dort schon bekannt gewissermaßen. Ja, also es gibt Formeln davon. Und jetzt gibt es aber die Frage, wie unterscheidet sich denn dann die Wissenschaft, die man gelernt hat, von der Dialektik, die man jetzt noch zu lernen hat? Und Platon bringt folgende Unterscheidung. Ich lese mal den Satz von, dann erkläre ich, was da steht. So betrachte nun auch die Teilung des Denkbaren, wie dieses zu teilen ist. Sofern den einen Teil die Seele genötigt ist, indem sie die nachgeahmten Erscheinungen des vorigen Abschnitts als Bilder gebraucht, zu suchen von Voraussetzungen aus, nicht zum Anfang zurückschreitend, sondern nach dem Ende hin, also zum Zweck der Beschreibung hin ausgerichtet. Den anderen hingegen zwar auch von Voraussetzungen her, aber zudem keiner Voraussetzung mehr bedürftigen Anfang, Anhypotheton hingehend und indem sie ohne die bei jenem angewendeten Bilder mit den Begriffen selbst verfährt. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen einer Mathematik und in der Folge Physik und Naturwissenschaft, die, um die Dinge, die ihr begegnen, schreiben zu können, bestimmte Methoden und Gegenstandsbegriffe schon voraussetzen muss. Das heißt, wenn sie die Dinge beschreibt, dann muss sie schon einen Begriff davon haben, was das Ding ist, was Eigenschaften des Dings sind, wie man das möglicherweise in Beziehung zueinander bringen kann. Sie muss Methoden der Beschreibung haben. Das heißt, sie muss Voraussetzungen machen, damit sie überhaupt Naturwissenschaft sein kann. Die Philosophie wiederum fragt nach dem Prinzipiellen. Wir fragen nach Begründungen und das hört nicht irgendwo auf, wo wir dann sagen, ach, die Wissenschaft hat uns schon gesagt, wie die Begründung lautet, sondern wir fragen natürlich auch, welche Begriffe muss eigentlich Wissenschaft voraussetzen? Wann setzt Wissenschaft Begriffe und Konzepte voraus, die für sie selber problematisch werden? Das ist eine Form von philosophischer Wissenschaftskritik, die im 20. Jahrhundert sehr wichtig wurde. Und um das tun zu können, können wir nicht von Geltungsvoraussetzungen ausgehen. Auch das haben wir schon mal behandelt. Die Philosophie muss von Anfängen ausgehen, die selber geltungslogisch, nicht in jeder Hinsicht, aber geltungslogisch voraussetzungslos sind. Natürlich muss sie diese Anfänge erstmal suchen. Sie muss die Frage stellen, wie komme ich dahin, dass etwas notwendig gilt? Aber sie kann diese Frage nur stellen, weil sie keine Voraussetzung, keine Geltungsvoraussetzung machen kann. Wenn sie das tun würde, dann würde sie sich im Kreis drehen. Die Naturwissenschaften und Wissenschaften müssen Voraussetzungen machen, weil sie sonst gar keine Gegenstände hätten, die sie beschreiben könnten, und sie hätten auch gar keine Methoden. Deswegen sind Wissenschaften und Philosophie kategorisch unterschieden. Man trifft hier und da immer mal wieder auf Behauptungen, die natürlich versuchen, diese Differenz zu verwischen. Es gibt Leute, die behaupten, na, es gibt einen fließenden Übergang zwischen Wissenschaft und Philosophie. Das ist aber falsch, weil der fließende Übergang ein kategorischer sein muss. Die Wissenschaften müssen Voraussetzungen machen. Die Philosophie darf keine Voraussetzungen machen. Zwischen müssen, also Notwendigkeit, und darf keine, also es ist unmöglich, dass Philosophie Voraussetzungen macht. Das ist eine direkte Opposition. Das kann nicht fließend übergehen. Die beiden stehen in einem Gegensatz zueinander.
Ist ganz
Und
kurz eine Klammer zur Erklärung, warum dieses Missverständnis manchmal aufkommt, was übrigens in beide Richtungen geht. Also die Philosophie sagt, es gibt diesen Übergang, oder einige Philosophen sagen, es gibt diesen Übergang und einige Wissenschaften und andere auch. Also es ist gar nicht gesagt, wer diese Fehler macht. Aber eine Ursache für diesen Fehler, können wir suchen in der Personalunion. Weil ganz viele Leute im Verlauf der Geschichte sowohl Philosophie als auch Wissenschaft getrieben haben. Es kann sein, dass die selber diesen kategorischen Unterschied gar nicht immer gemacht haben. Die meisten kannten ihn, glaube ich, aber kann schon vorgekommen sein. Und wenn dann jemand wie Platon, der über platonische Körper mathematisch forscht und deshalb auch die mathematischen Voraussetzungen mitmacht, an anderer Stelle über die mathematischen Voraussetzungen nachdenkt, dann ist er eben beides. Aber das bedeutet eben nicht, dass in der Sache ein Übergang besteht. Und natürlich gibt es Leute wie irgendwie Weizsäcker, die im einen Feld wie im anderen irgendwie Beiträge machen. Das heißt aber eben nicht, dass die Felder identisch sind. Und ich vermute, dass ein Grund für diese Verwirrung eben in der Personalunion besteht. Ich glaube, es gibt auch noch sozusagen schlimmere Denkfehler, die dahinter sind. Aber ein harmloser ist die Personalunion.
Ja, das findet man auch bei den analytischen Philosophen, die hauptsächlich diese Position vertreten, Philosophie sei Teil der Wissenschaft, vielleicht auch nur eine Wissenschaftstheorie oder sie sei selber wissenschaftlich organisiert. Wenn man sich deren Lebensläufe mal anschaut, dann sind die auch immer Mathematiker oder vielleicht auch Physiker, ne? Also in irgendeiner Form sozusagen mathematisch, naturwissenschaftlich tätig. Und dann als Philosophen gewissermaßen Armchair-Philosophers. Also sie denken dann auch noch über die Voraussetzungen. Ja? Aber weil sie beides machen, verbinden sie beides natürlich miteinander und vertauschen dann oft die Perspektiven miteinander. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Unterscheidung machen, weil diese Unterscheidung eben eine kategorische ist, die man nicht einfach so ineinander fließen lassen kann.
Und zugleich bedeutet diese Unterscheidung aber, dass man sich natürlich relativ viel zu sagen hat. Also das erklärt, warum es so oft vorkommt, dass jeweils interessierte Philosophinnen und Philosophen mit jeweils interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern irgendwann gut zusammenkommen. Wenn man sich den Unterschied klar gemacht hat, sieht man nämlich, ah, die tragen das bei und die tragen das bei. Es gibt da keinen Ausschluss. Wenn man nicht sozusagen konkurriert um dasselbe, gibt es dieses Problem nicht. Stichwort übrigens konkurrieren um dasselbe. Die Unterscheidung, die wir eingeführt haben in den Sachen, ist eine, die sich natürlich in den Voraussetzungen niederschlägt oder die durch die Voraussetzung erst erzeugt wird. Na, wenn ich sage, ich mache die und die und die Voraussetzungen, gehört dazu eben auch zu sagen, ich beschäftige mich hiermit und nicht damit. Was auch ausschließt, dass man sich auf die Wissenschaft beziehen kann für eine Erklärung von allem. Oder das zumindest auch zum Vorwurf machen kann. Man kann ja sagen, ja, die Wissenschaft weiß auch nicht alles. Natürlich nicht, sonst wäre sie ja keine Wissenschaft. Sie
Das
muss.
ermöglicht sie gerade.
Genau, eben.
Ja.
Diese Form der Reduktion, die kein Reduktionismus ist, sondern die Form der Reduktion zu sagen, wir beschäftigen uns nur hiermit, denn hier kennen wir die Methoden oder hier entwickeln wir die Methoden. Das ist das, was Wissenschaft auszeichnet. Dass die Philosophie gerade, wie du es beschrieben hast, auch manchmal ein bisschen suchen muss. Und auch sehr frei sucht und auch freie Formen findet, gehört auch wieder dazu. Aber das bedeutet eben auch nicht, dass die Philosophie sich mit allem beschäftigt. Die Philosophie beschäftigt sich vielleicht mit der Frage, was heißt denn alles? Oder gibt es alles? Oder können wir uns
Sie kann
irgendwie
sich
auf
mit
alles
allem
beziehen?
beschäftigen, aber
Genau.
sobald sie sich damit beschäftigt, tut sie es immer in einer bestimmten Form.
Genau.
Und Wissenschaft und Philosophie haben sich auch deswegen so viel zu sagen, weil erstens gar keine Konkurrenz hinsichtlich des Gegenstandes herrscht. Philosophie beschäftigt sich mit dem Begriff, mit den Voraussetzungen, Wissenschaft mit den Sachen. Und zweitens, wenn die Wissenschaftler zuhören wollen, was häufig nicht der Fall ist, und die Philosophen nicht in diesem Rechtfertigungszwang sind, Wissenschaftler sein zu wollen, was sie niemals sein werden, dann können die beiden super zusammenarbeiten, sofern klar ist, dass beide eine skeptische Auffassung von ihrem Fach haben. Wenn Philosophen sich selbst als skeptische Philosophen sehen, wir haben ja schon über Skepsis gesprochen, dann bedeutet das, dass sie immer wieder ihre Begründungspflicht nachkommen. Und zwar von selbst, ohne dass man sie dazu auffordert und eben nicht irgendeinen Ismus vertreten. Und wenn WissenschaftlerInnen skeptisch sind, dann werden sie immer die Chance sehen, wenn sie einem Philosophen oder einer Philosophin zuhören, möglicherweise etwas Neues über die eigene Position erfahren zu können. Sobald wir beide, WissenschaftlerInnen, PhilosophInnen, skeptisch vorgehen, haben wir kein Problem mehr, einander zu verstehen. Und das zeigt auch, wie dogmatisch Wissenschaft und wie dogmatisch Philosophie heutzutage oft betrieben wird.
Und das führt wiederum zu Enttäuschungen auf der nichtwissenschaftlichen und nichtphilosophischen Seite. Also das, was wir jetzt Wissenschaftsskepsis nennen, ist eigentlich eine Enttäuschung an Ansprüchen, die die Wissenschaft nie erhoben hat. Das ist eigentlich eine tragische Situation, wenn man sagt, die Wissenschaft kann uns auch nicht helfen. Einige
Das ist ihre
Wissenschaften,
Aufgabe.
genau, es ist nicht ihre Aufgabe. Einige Wissenschaften können zu bestimmten Fragen sehr gute Antworten liefern. Damit ist nicht gesagt, dass alle Fragen beantwortet sind. Damit ist nicht gesagt, dass das auf jeden Fall stimmt. Damit ist auch nicht gesagt, was wir tun müssen. Das kann auch die Philosophie nicht beantworten. Auch die Philosophie kann nicht alles besprechen. Auch die Philosophie kann nur anbieten, lass uns über die Voraussetzungen nachdenken. Was hältst du für nützlich? Was hältst du für wichtig in Bezug auf bestimmte Fragen? Welche Werte setzt du voraus? Aber keine Antwort auf alles zu geben, sollte niemanden enttäuschen.
Wenn
Das ist,
Politik, wenn
ja.
Politik versagt, also
Ja.
wenn Politik aus Wissenschaft nicht mehr das macht, was sie machen müsste, also wenn sie sozusagen wissenschaftliche Ergebnisse reflektiert und sagt, wir müssen bestimmte Maßnahmen ergreifen, sondern ideologischen Maßstäben folgt, dann kann es passieren, dass sowohl Philosophie als auch Wissenschaft sich politisieren. Dass also Wissenschaft anfängt, Aktivismus zu werden. Und Philosophie anfängt, Aktivismus zu werden. Und auch das findet man heutzutage in der wissenschaftlichen wie philosophischen Landschaft, dass es Positionen gibt, die sich auf die Fahne schreiben, in eins mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auch normative Vorschläge zu vertreten. Oder in eins mit philosophischen Analysen auch Vorschläge zu vertreten, wie man Begriffe verstehen soll. Dem sollte man sehr skeptisch gegenübertreten, denn dieses Einfließen von Politik in Wissenschaft und Philosophie bedroht beide auf eine ganz substanzielle Art und Weise.
Und damit sind wir zu einem Ende gekommen. Die Geschichte geht weiter, denn die Politisierung geht weiter und auch die Notwendigkeit, sowohl wissenschaftliche als auch philosophische Ergebnisse, Methoden, Überlegungen relevant werden zu lassen gegen das genaue Gegenteil, ist natürlich auch ein Desiderat. Insofern bleibt das Verhältnis gespannt und schwierig. Das macht aber nichts. Das ist so. Wir werden wahrscheinlich wieder darauf zurückkommen.
Ja,
Bis zum nächsten Mal.
vielleicht noch ein Wort zu
Ja.
unseren Zuhörern und Zuschauern. Wir haben jetzt eine große Sommerpause gemacht von ein paar Monaten und beginnen jetzt, das ist der zweite Beitrag, mit unserer zweiten Staffel. Wenn uns nichts aufhält, und ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was uns aufhält, dann werden wir auch weitere Staffeln noch produzieren. Wir müssen uns aber ein bisschen Zeit nehmen, weil wir auch ein bisschen über das nachdenken müssen. Aber wir freuen uns, dass so viele von euch und von Ihnen gefragt haben, wann es neue Folgen gibt. Die Antwort ist jetzt.